HR Info. Kulturlust.
Mit Pablo Díaz. Viele von uns kennen Onkel Dagobert, Donald Duck oder die Panzerknacker. Comicfiguren, die unter anderem von Don Rosa gezeichnet wurden. Don Rosa ist einer der beliebtesten Comiczeichner der Welt. Fast 20 Jahre lang hat er den Entenkosmos von Karl Barks fortgeschrieben, den anderen Großen aus der Entencomic-Familie von Walt Disney. Aber wer ist der Mensch hinter den Comic-Enten?
Er ist vor allem berühmt dafür, dass er eine Biografie von Onkel Dagobert gezeichnet hat. Das ist sozusagen sein Hauptwerk. Man muss wissen, der große, gute Zeichner, so wird er genannt, Karl Barks, das ist der, der sozusagen das Entenimperium geschaffen hat, der die ganzen Donald Duck-Geschichten in den 50er Jahren gemacht hat und auf denen die ganzen Fans stehen. Die Geschichten von ihm verehren sie. Und wenn man einordnen will, ungefähr jetzt mal auf Deutschland geguckt, was er für einen Rang hat. Es gibt zwei Comic-Künstler, die der große Verlag, die große Egmont-Gruppe in einer Gesamtausgabe präsentiert. Das eine ist Karl Barks und der andere Künstler ist Don Rosa.
Das sagt Alex Jakubowski. Er hat Don Rosa zu Hause in Kentucky in den USA besucht und daraus ein Buch gemacht. Wir sprechen gleich mit ihm über den Entenzeichner Don Rosa. Außerdem im Programm der Kulturtipp. Wir schicken Sie ins Schloss Wilhelmshöhe nach Kassel und der Filmcheck. Heute der Film L. Die Kulturlust in HR Info. Im Schatten des Krieges Reportagen aus Syrien, dem Irak und der Türkei. Das klingt nicht nach einem Comic, ist aber einer. Es ist der Titel eines Reportagecomics. So nennt die US-amerikanische Cartoonistin ihr Werk, Sarah Glidden. Das heißt, sie setzt eigene journalistische Recherchen in Bilder um. Nicole Markwald mit einem Porträt von Sarah Glidden.
Zuerst sind es nur schwarze Striche auf weißem Untergrund. Die Umrisse von Personen, Möbeln oder einer Straßenszene. Dann nimmt Sarah Glidden den Pinsel in die Hand und malt die Umrisse vorsichtig mit Aquarellfarben aus. Sie bevorzugt zurückhaltende Farben. Ein blasses Orange, mattes Gelb oder ein zartes Blau, wie bei einer verwaschenen Jeans. Die 36-Jährige zeichnet Comics. Die Bilder sind gesprenkelt mit vielen Sprechblasen. Sarah Glidden ist Comic-Journalistin. Jede dieser Szenen im Bild hat sich tatsächlich so zugetragen. Gerade ist ihr Buch Im Schatten des Krieges, Reportagen aus Syrien, dem Irak und der Türkei in Deutschland erschienen. Es erzählt die Reise, die sie 2010 mit zwei befreundeten Journalisten aus Seattle in die Region unternahm, getrieben von einem Gedanken.
We thought that the Iraq War.
Wir hatten damals das Gefühl, dass in den USA nicht ausreichend über die Folgen des Irakkrieges berichtet wurde. Es war ein Krieg, den wir angefangen hatten. Aber in dem Moment, als Barack Obama ins Weiße Haus einzog, wollten viele das Kapitel eilig beenden. Es hieß dann immer, dieser Krieg, so ein Fehler. Aber schaut doch mal, worum wir uns hier bei uns zu Hause kümmern müssen.
Have to just move on.
Per Kickstarter hatten die drei genug Geld für die Reportagereise gesammelt. Ein Freund, der im Irakkrieg gedient hatte, komplettierte die Reisegruppe. Im Zentrum der Reportage sollte es um das Schicksal der Flüchtlinge gehen. Sarah Glidden trug ständig ein Aufnahmegerät bei sich, nahm jedes Interview, jedes Gespräch der vier beim abendlichen Bier auf. Und sie malte. Von dem Interview mit einem Vertreter des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen bis zum Treffen mit Sam, einem Flüchtling aus dem Irak. Ich will in meinen Comics zeigen, wie anders bestimmte Orte in der Welt sind, aber auch, welche Gemeinsamkeiten es gibt. Immer wieder habe ich für Im Schatten des Krieges diesen dunkelblauen Plastikstuhl gemalt, den wohl jeder von uns kennt, egal wo er lebt. 5 Jahre hat es gedauert, bis aus ihren Notizen, den Aufnahmen und Skizzen ihr Buch entstanden ist. Es ist ihr zweites Werk. 2011 hatte Sarah Glidden ihren Comic Israel verstehen in 60 Tagen oder weniger veröffentlicht. Darin geht es um ihre erste Reise nach Israel, die sie mit einer israelisch-jüdischen Wohltätigkeitsorganisation unternahm. Sie kam mit ganz bestimmten Vorstellungen und Vorurteilen in Israel an und kehrte ratloser zurück in die USA. In beiden Büchern stelle ich mich immer etwas unbedarft dar und ich hoffe, dass mein Publikum genauso ist, dass es noch keine fertige Meinung über den Krieg oder über Journalismus hat, sondern neugierig ist. Und dann fungiere ich gern als Tourguide. Sarah Glidden wuchs in Boston auf, studierte dort Malerei. Inzwischen lebt sie in Seattle im äußersten Nordwesten der USA. Vor kurzem postete sie auf ihrem Instagram-Account eine Reihe, die sie Fakten über Flüchtlinge nannte. Einfach gemalte Figuren, in deren Sprechblasen viel Text passt. Sie selbst ist in den Bildern immer leicht zu erkennen. Halblanges Haar, Mittelscheitel und zwei etwas hervorstehende große Vorderzähne. Von Eitelkeit keine Spur.
Nicole Markwald mit einem Porträt der US-amerikanischen Cartoonistin Sarah Glidden. Sie ist ab kommender Woche auf Deutschlandtour. In Frankfurt stellt sie in der Bildungsstätte Anne Frank am 24. ihre Arbeit vor. Donald Duck, Dagobert Duck oder die Panzerknacker hat jeder schon mal gesehen. Fast 20 Jahre lang hat Don Rosa seine Geschichten und Figuren aus diesem Entenkosmos gezeichnet. Aber wer ist der Mensch hinter den Figuren? Wer ist Cano Don Hugo Rosa, wie er mit vollem bürgerlichen Namen heißt? Der Journalist und Comicfan Alex Jakubowski wollte das herausfinden und hat Don Rosa auf seinem abgeschiedenen Anwesen inmitten der Weiten von Kentucky besucht und mit ihm viel Zeit verbracht. Herausgekommen ist ein Fotobuch über den Comiczeichner Don Rosa. I Still Get Chills heißt das Buch. Ich habe Alex Jakubowski gefragt, wer ist Don Rosa?
Das ist einer von wenigen wirklich ganz großen Comic-Künstlern, international bekannt. Er ist vor allem berühmt dafür, dass er eine Biografie von Onkel Dagobert gezeichnet hat. Das ist sozusagen sein Hauptwerk. Man muss wissen, der große, gute Zeichner, so wird er genannt, Karl Barks, das ist der, der sozusagen das Entenimperium geschaffen hat, der die ganzen Donald Duck-Geschichten in den 50er Jahren gemacht hat und auf denen die ganzen Fans stehen. Die Geschichten von ihm verehren sie. Und Don Rosa ist auch ein riesengroßer Fan von Karl Barks. Und sein Wunsch war immer, einmal im Leben eine Geschichte mit Enten zu zeichnen, in Anlehnung an Karl Barks. Er sagt auch, andere Geschichten außer die von Karl Barks interessieren ihn nicht. Er zeichnet auch alles nur so, wie der große Meister sozusagen es auch vielleicht hätte machen können. Und wenn man einordnen will, ungefähr jetzt mal auf Deutschland geguckt, was er für einen Rang hat. Es gibt zwei Comic-Künstler, die der große Verlag Egmont, die große Egmont-Gruppe in einer Gesamtausgabe präsentiert. Das eine ist Karl Barks und der andere Künstler ist Don Rosa. Also da sieht man schon, welche Bedeutung er hat. Obwohl er, das muss man dazu sagen, seit 10 Jahren keine einzige Comicgeschichte mehr gezeichnet hat. Aber er ist nach wie vor so beliebt, dass in den Comicläden seine Bücher verkauft werden und die Fans zu seinen Signierstunden kommen. Ein anderes Beispiel, gucken wir nach Finnland, da ist er wie ein Nationalheld. Da kommen Leute zu seinen Signierstunden. Wenn man sich Filme anguckt auf YouTube, da hat sich einer mal die Mühe gemacht, ist mit einer Kamera die Schlange abgelaufen. Dieser Film dauert, glaube ich, 5 oder 6 Minuten. Und da stehen die Leute in der Schlange nur, um eine Unterschrift zu bekommen. Die bekommen noch nicht mal eine Zeichnung von ihm, sondern nur eine Unterschrift, weil er sagt, ich kann nicht anders, ihr wollt ja alle was von mir haben. Daran sieht man vielleicht, was der für eine Bedeutung hat, wie groß die Begeisterung bei den Fans für ihn ist.
Aber er zeichnet Karl Barks nicht nach, also er setzt eigene Akzente bei den Zeichnungen.
Er hat einen ganz anderen Stil. Also Karl Barks ist unvergleichbar. Don Rosa wiederum ist eher so der Underground-Entenzeichner. Also der ist viel detaillierter, viel genauer. Er sagt selber, er versucht, so viel Details in ein Bild zu packen, wie es eben geht, weil er sagt, er möchte das so gut er es kann den Leuten präsentieren. Er selbst sieht sich selber erstaunlicherweise gar nicht als guten Zeichner an, sondern er sagt, er hat es nie gelernt, er ist Autodidakt, er hat sich das selber beigebracht. Und er ist so im Stile der 60er, 70er Jahre verhaftet, 70er Jahre vielleicht, wie gesagt, ich hatte schon gesagt, Underground-Stil. Natürlich sind es Entengeschichten um Onkel Dagobert, um Donald, aber sie sind vielleicht an ein etwas erwachseneres Publikum gerichtet, nicht unbedingt auch an Kinder. Er sagt selber, er zeichnet für Fans, nicht unbedingt für Kinder. Und das ist vielleicht das, was ihn unterscheidet. Also dieser Detailreichtum, diese Fülle, diese versteckten Gags auch, die er versucht, in allen möglichen Bildern einzubauen. Interessanterweise ist er in Europa, vor allem in Skandinavien, ein absoluter Weltstar. Da kommen wirklich Unmengen an Menschen zu ihm. Wenn man in den USA nach Don Rosa fragt, dann erntet man wahrscheinlich nur Stirnrunzeln, weil in den USA Donald Duck, Mickey Mouse so gut wie keine Rolle spielt. Wenn man da in einen Comicladen geht, dann findet man Tausende von Superheldenheften, aber Disney kommt da nicht vor. Und wir sind mit ihm ja auch viel durch Louisville gefahren. Wir waren bei ihm, bei seinem Elternhaus, bei seiner ersten eigenen Bude, bei seinem ersten Friseur, wo dann die Friseurin fragte, klar, ihr könnt ja Fotos machen und Interviews führen, aber wer ist das? Und dann sagte er, I'm a famous artist, also ich bin ein berühmter Künstler in Europe. Und das sagt alles. Ja. Er nimmt sich da so ein bisschen mit auf die Schippe, leidet vielleicht auch ein bisschen drunter, dass er in den USA nicht so berühmt ist, aber dafür kennt ihn in Europa jeder Comic-Fan.
In diesem Buch über Don Rosa zeigen Sie ihn in seinem Umfeld in den USA. Da sind Sie hingeflogen. Wo ist das?
Das ist in Kentucky, in Louisville. Er wohnt allerdings nicht in Downtown Louisville, sondern er wohnt relativ weit außerhalb, gehört aber noch zum Stadtgebiet. Wenn man ihn sucht, wird man ihn nicht finden. Also auch wenn man seine Adresse kennt, man kann gerne mal vorbeifahren, weil das ganz unscheinbar ist. Alle Nachbarn um ihn rum wohnen direkt mit dem Haus an der Straße. Er wohnt auf einem 10 Hektar großen Anwesen. Da muss man erstmal durch einen kleinen Wald durch, Hügel hoch, runter und kommt dann zu einem massiven Blockhaus, wo er sich eine Art Refugium geschaffen hat, wo er sich zurückgezogen hat zum Zeichnen und eben jetzt, wo er nicht mehr zeichnet, um sein Anwesen zu pflegen. Mhm. Er ist also zurückgezogen und erfreut sich sozusagen an dem, was ihn umgibt. Und wenn man ihn besucht, ich habe noch nie in meinem Leben freie Kolibris gesehen, da fliegen sie rum, das ist ein Paradies.
Aber was zeigen Sie von ihm in diesem Buch?
Wir zeigen von ihm, wie er jetzt lebt und wie er vor 10 Jahren noch gezeichnet hat. Also wir sind natürlich in seinem Haus, zeigen da alles Mögliche, was man da finden kann. Und das ist erstaunlich viel, weil der Mann ist einfach irre. Also er hat nicht nur eine der größten, vermutlich die größte Comicsammlung Nordamerikas und damit der Welt. Das ist in seinem Keller unten, sind Boxen, da sind Abertausende von Comicheften. Dann hat er unter anderem 15 funktionstüchtige Flipper in seinem Keller stehen, die auch alle bespielbar sind. Er hat eine riesige Buchsammlung. Er liebt Pulp-Literatur auch. Er liebt amerikanische Krimi-Autoren. Er liebt Nachschlagewerke. Da hat er eine unendliche Reihe. Er ist wahnsinnig vielseitig interessiert und sammelt alles Mögliche, was man sich so vorstellen kann.
Sie haben gesagt vorhin, zeichnet seit 10 Jahren nicht mehr. Haben Sie ihn gefragt, warum?
Ja, da gibt es verschiedene Gründe. Zum einen ist die Gesundheit ein Grund. Also er hatte ganz schwere Augenprobleme. Die Netzhäute haben sich abgelöst und er musste ganz furchtbare Operationen über sich ergehen lassen. Ein anderer ganz wichtiger und vielleicht auch der entscheidende Grund ist aber, dass er wahnsinnig unzufrieden ist mit dem Comic-System. Viele wissen das nicht. So ein Comiczeichner wie er wurde immer für seine abgelieferte Geschichte bezahlt, aber war nicht dann beteiligt am weiteren Verkauf der Bücher. Und wenn man sieht, wie viel Tausende Bücher er Jahr für Jahr nach wie vor verkauft, kann man das vielleicht so ein bisschen nachvollziehen. Da hegt er einen gewissen Groll. Er sagt auch, die Verleger sind keine Comic-Fans, so wie er.
Sie hören die Sendung Kulturlos. Ich spreche heute mit Alexander Jakubowski. Er ist Co-Autor des Buches I Still Get Chills, ein Buch über den Comiczeichner Don Rosa. Was heißt das, I Still Get Chills?
Das hat nichts mit seinem anderen Hobby zu tun, was man vielleicht vermuten könnte. Er züchtet nämlich Chilis, sondern I Still Get Chills heißt, ich krieg Gänsehaut. Und diesen Satz hat er mir gesagt, als wir gemeinsam in seinem Studio saßen, umgeben von all seinen Werken, umgeben auch von seinen Originalzeichnungen. Also er hat noch von seinem Hauptwerk, der Biografie des Onkel Dagobert, hat er noch alle Originalseiten vorhanden. Er hat auch noch unheimlich viele Originalcover. Und als wir die durchgeguckt haben, hat er dann irgendwann in einem ruhigen Moment fast schon geflüstert, I still get chills. Also er hat immer noch Gänsehaut, wenn er seine eigenen Sachen anguckt, weil er eigentlich immer noch nicht begreifen kann, dass sein Traum in Erfüllung ging, nämlich einmal im Leben eine Entengeschichte zu zeichnen. Dass es am Ende 87 wurden und er Comicpreise eingeheimst hat und international zum Star wurde, hat er sich natürlich selber nie ausmalen können.
Das Buch erscheint erst im Juni in der Edition Lammerhuber, aber es gibt noch etwas Besonderes. Man kann dieses Buch mit seinem eigenen Namen und einer Widmung von Don Rosa erwerben. Erzählen Sie mal.
Genau, das ist ein Special Goodie sozusagen für die Fans. Das wird im Comicbereich ab und zu mal gemacht. Don Rosa schreibt jeden Namen des Vorbestellers in das Buch. Und zwar nicht nur in eins, sondern in jedes Buch. Muss man sich jetzt vorstellen, er schreibt es natürlich nur einmal, aber es wird dann in seiner Handschrift in jedes Buch gedruckt. Und so kann man dann sozusagen als Förderer dieses Projektes in diesem Buch aufscheinen. Und wenn man bereit ist, noch ein bisschen tiefer in die Tasche zu greifen, dann bekommt man auch noch einen Print von dem Lieblingsfoto von Don Rosa aus diesem Buch dazu. Natürlich auch mit seiner Unterschrift da drauf.
Alex Jakubowski war das, Mitautor eines Fotobandes über den Comiczeichner Don Rosa. Das Buch erscheint im Juni in der Edition Lammerhuber. Herr Jakubowski, danke fürs Kommen.
Danke auch.
Die Szenen, die Künstler, die Macher, die Kultur in HR Info.
Isabelle Huppert ist in Frankreich einer der größten und wichtigsten Kinostars und steht seit über 40 Jahren vor der Kamera. Sie spielt die Hauptrolle in einem Thriller von Paul Verhoeven. Der Thriller heißt Elle und ist zurzeit im Rennen für einen Oscar. Elle kommt diese Woche in die Kinos. Und ob es sich lohnt, den Film anzuschauen, das sagt uns jetzt der hr-info-Filmchecker.
hr-info, der Filmcheck mit Jan Tussing.
Ah! Ah!
Beim Diner mit Freunden offenbart die erfolgreiche Geschäftsfrau Michelle, dass sie neulich von einem Einbrecher vergewaltigt worden ist.
Vergewaltigt?
Um Gottes Willen.
Was hat die Polizei gesagt?
Sehr zum Erstaunen der Freunde geht sie aber nicht zur Polizei. Kurze Zeit später beginnt der Täter, ihr anzügliche Nachrichten aufs Handy zu schicken. Michelle bewaffnet sich und entschließt sich auf eigene Faust, die Spuren ihres Peinigers zu verfolgen, um sich an ihm zu rächen. Ihr Plan gerät aber schon bald außer Kontrolle.
Die Schauspieler.
Isabelle Huppert steht seit über 40 Jahren vor der Kamera und gehört zu den Grand Dames des französischen Kinos. In Elle übertrifft sie sich wieder einmal selbst. Die Rolle einer Geschäftsfrau, die Rache an ihrem Vergewaltiger nimmt, verlangt von Isabelle Huppert einiges ab. Der Film geht gleich in der ersten Minute mit einer harten Vergewaltigungsszene los. Huppert als berechnende Geschäftsfrau mit dem Wunsch nach Rache baut eine Spannung auf, die einen sofort an den Kinosessel fesselt. Ihr gelingt es auf geradezu erschreckende Weise, Sex als Machtmittel darzustellen. Sie zwinkert ihren jungen Angestellten zu, hat eine Affäre mit dem Mann ihrer besten Freundin und masturbiert, während sie heimlich ihren Nachbarn beobachtet. Wie so oft bringt Huppert die leisen Untertöne menschlicher Beziehungen ans Licht.
Der Regisseur.
Jahrelang war es still um den niederländischen Regisseur Paul Verhoeven. Aber mit Elle ist ihm ein fulminantes Comeback gelungen. Der inzwischen 77-jährige Macher von so Kultfilmen wie Basic Instinct und Total Recall hat einen Thriller geschaffen, der unter die Haut geht und auch noch lange nachhallt. Wie kaum ein anderer repräsentiert Verhoeven ein Kino der dunklen Obsessionen, das so verführerisch provokativ wie beißend sarkastisch ist. Er stellt die vergewaltigte Geschäftsfrau nie als Opfer dar, sondern ganz konsequent als selbstbewusste, schlagfertige, zum Teil auch abgebrühte Frau, die ihren männlichen Gegenübern intellektuell überlegen ist und immer weiß, wie sie sich durchsetzt. Verhoeven, der übrigens auch in der Jury der Berlinale sitzt, ist mit Elle ein kleines Meisterwerk gelungen, das zu Recht euphorische Jubelstürme ausgelöst hat.
Sehenswert?
Elle ist Thriller und Gesellschaftskomödie in einem. Spannend, boshaft und einfach unglaublich provokativ. Eine große Stärke des Films ist, dass man nie weiß, wie es weitergeht. Wenn nach kurzer Zeit die Identität des Vergewaltigers bekannt wird, schaltet der Film drei Gänge hoch. Wir werden bei Elle so richtig in den Kinosessel gepresst und sicherlich kommen bei den weiblichen Zuschauern andere Gefühle auf als bei den männlichen. Komischerweise haben vor allem männliche Kritiker dem Film Frauenfeindlichkeit vorgeworfen. Gleichzeitig bekommen wir einen amüsanten Einblick in die Verlogenheit der französischen Upper Class mit viel Doppelmoral und manipulativer Energie. Elle ist das wuchtige Comeback von Paul Verhoeven, bei dem einem das Lachen im Hals stecken bleibt. Nicht zuletzt wegen einer fantastischen Isabelle Huppert darf sich niemand den Film entgehen lassen.
HR Info, der Filmcheck, auch auf hrinforadio.de.
Der Film Elle von Paul Verhoeven ab Donnerstag im Kino. Nicht ganz so dramatisch geht es im Kulturtipp zu. Dieses Jahr ist wieder ein Dokumentarjahr. In Kassel wird die weltweit größte und bedeutendste Ausstellung zeitgenössischer Kunst am 10. Juni eröffnet. Wer sich schon mal, sagen wir mal, warm laufen möchte, kann sich anschauen, wie der Dokumentarbegründer Arnold Bode Mitte der 1950er Jahre mit einer revolutionären Präsentation von Rembrandts Werken eine heftige Kontroverse auslöste. Die Ausstellung im Schloss Wilhelmshöhe zeichnet die Debatte nach und macht Lust auf mehr, sagt die Geschäftsführerin der Documenta, Annette Kuhlenkampf.
HR Info. Kulturtipp.
Mein Tipp ist ein Besuch in Schloss Wilhelmshöhe. Besuchen Sie dort die weltweit größte Rembrandt-Sammlung überhaupt. Sie finden den berühmten Jakobssegen, eines der anrührendsten Bilder von Rembrandt, ebenso wie das Porträt eines federschneidenden Mannes. Ein kleiner Blutstropfen an seinem Kragen umfasst die ganze Rätselhaftigkeit der Kunst vor 400 Jahren wie heute. Dass Arnold Bode eben diese alten Meister auf Schloss Wilhelmshöhe 1956 vor Plastikbahnen in abgedunkelten Räumen präsentierte, löste in der damaligen Zeit eine Revolution in der Diskussion um Museumspräsentationen aus. Arnold Bode begeisterte sich für Kunst, egal ob für alte Meister oder für die aktuellen Tendenzen seiner Gegenwart. Das empfehle ich Ihnen auch in Schloss Wilhelmshöhe.
Annette Kuhlenkampf, Geschäftsführerin der Documenta, empfiehlt die Gemäldegalerie Alte Meister im Kasseler Schloss Wilhelmshöhe. In dieser Woche sind zwei Größen des Jazz gestorben. Al Jarreau in den USA und Michael Naurer in Hamburg. Beide Namen sind auch eng miteinander verbunden, denn es war Michael Naurer, der die Musik von Al Jarreau hierzulande einem breiten Publikum bekannt machte. Er spielte seine Musik im Radio. Michael Naurer hat mit allen großen Stars zusammengearbeitet, erst als Musiker und dann als einer der wichtigsten Fachleute und Kenner. Jahrelang war Naurer Chef der Jazzredaktion beim Norddeutschen Rundfunk. Daniel Kaiser mit einem Nachruf.
NDR 4 Nachtclub.
Seine Stimme begleitete Generationen von Musikfans. Man nannte ihn eine Urgewalt am Mikrofon.
Mir ist, als würde ich das ranzige Fett dieses musikalischen Rühreis riechen.
Ein Mann des geschliffenen, manchmal brutalen Wortes.
Sarkasmus ist für mich ein Gewürz des Lebens. Wie Fluchen.
Michael Naurer war auf Augenhöhe mit den ganz Großen des Jazz. Als einen der bewegendsten Momente erinnerte er die Stunden mit Ella Fitzgerald 1976 im Hamburger Tonstudio.
Das hat mich äußerst überrascht und mich fast zu Tränen getrieben. Da sitzt sie schon von sich selbst vernichtet, weil ihr ein paar Lieder missglückt sind und sagt, ich mach das nochmal für sie und zwar umsonst.
We would like to do that one over for you, please. Please, bitte.
So was habe ich noch nie gehört und ich war äußerst ergriffen davon.
Feelings. Nothing more than feelings.
Angefangen hat Michael Naurer als Musiker. Nach dem Krieg in Berlin brachte er sich das Klavierspielen selbst bei und begann eine Karriere als Jazzpianist. Anfang der 60er kam er nach Hamburg und spielte jahrelang mit seinem erfolgreichen Michael Naurer Quintett fast jeden Tag im verrauchten Jazzkeller in den Kolonnaden. Schlimmer als Bergbau, unter Tage sei das gewesen, berichtete er. Die Gesundheit litt, er musste sich aus dem aktiven Musikerleben zurückziehen. Vom Macher wurde Naurer zum Mentor. Als Jazzredakteur in den 70er Jahren beim NDR wurde sein Markenzeichen das Gespür für neue, gute Musik, sagt Stefan Gerdes. Er leitet heute die NDR-Jazz-Redaktion.
Er hat unglaublich viele junge Talente entdeckt. Also der am Sonntag leider gerade verstorbene Al Jarreau, der verdankt Michael Naurer zu einem nicht unwesentlichen Teil seiner Weltkarriere. Er war der Erste, der ihn aufgezeichnet und im Radio gesendet hat. Der junge Pat Metheny oder Keith Jarrett, dessen Zusammenarbeit mit ECM begann hier in diesem Saal im NDR bei Michael Naurer. Das heißt, er hat immer junge Talente gesucht und auf sie gesetzt.
Den Einfluss Michael Naurers auf den Jazz könne man nicht überschätzen, sagt NDR-Intendant Lutz Marmor.
Michael Naurer war ein ganz brillanter Kopf. Sicher auch eigenwillig, aber das gehört dazu, wenn man etwas durchsetzen möchte. Und er stand für den Jazz, er hat für den Jazz gelebt. Man kann wirklich sagen, der deutsche Jazz verliert einen Urgestein und der NDR verliert wirklich eine programmprägende Persönlichkeit.
In seiner Ehrfurcht vor dem Wort hatte Naurer lange einen Begleiter.
Ich war ja damals mit Rühmkopf eng befreundet. Was haben wir diskutiert? Und dabei getrunken natürlich.
Und sie sind auch gemeinsam aufgetreten. Naurer am Flügel, Wolfgang Schlüter am Vibraphon und Rühmkopf rezitiert. Jazz ohne Grenzen.
Aus Gold und Grau. Willst du mit rein?
Jazz ist etwas ganz Besonderes. Jeder Jazzmusiker, der den Namen verdient, ist eine unglaubliche Einzelanfertigung.
Eine Institution in der deutschen Jazzszene, Michael Naurer. Er starb Anfang dieser Woche. Daniel Kaiser hat an ihn erinnert. Und das war die Kulturlust. Die Sendung zum Nachhören oder Herunterladen finden Sie online auf hrinforadio.de. Mein Name ist Pablo Díaz.